Gestern ging es um die ersten beiden Barrieren, wie es genannt wird. Was ist deine wahre Natur? Und unter Bezug auf Rinzai, du bist frei, ich bin frei, so wie ich hier sitze, so wie du da sitzt. Da fehlt gar nichts. Der wahre Mensch. Die zweite Barriere, wie kannst du frei von Leben und Tod sein? Und wie ich gestern Nachmittag ja nochmal gesagt habe, Beweis dafür, dass das geht, sind für mich die Sterbenden, oder Todgeweihten, würde man sagen, die es geschafft haben, wirklich alles loszulassen und zu akzeptieren, dass es zu Ende geht. Die also diesen Sterbeprozess mit Schreck, Schock, Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Zustimmung mit Sicherheit mehrfach durchlaufen haben, aber dann die wirkliche Freiheit erlangt haben, nämlich an gar nichts mehr haften und keine Angst vor dem Tod zu haben, sind für mich Beweis, dass das geht. Und es ist egal, in welcher Tradition oder in welchem Glauben oder nach welchen Weltanschauungen man das vielleicht erreicht. Das können Christen genauso wie Muslime, genauso wie Hindu, genauso wie Buddhisten und genauso Atheisten. Wirklich alles loslassen und dann Freiheit aber eben nicht bedeutet, sich um nichts mehr zu kümmern, gleichgültig zu sein oder gar apathisch, sondern im Gegenteil, total lebendig, total interessiert an allem, total zugewandt und liebevoll und offen. Der wahre Mensch. Und die dritte Barriere eben, wohin wirst du gehen, wenn sich dein Leib in die vier Elemente auflöst? Und da finde ich den Bardo Tödöl, das tibetische Totenbuch, höchst spannend. Darüber habe ich schon mehrfach Vortrag gehalten. Diejenigen, die es auswendig kennen, können sich die Ohren zuhalten. Die anderen können zuhören oder schlafen, wie ihr wollt. Da wird davon ausgegangen, dass tatsächlich nach dem körperlichen Tod der Geist, ein Geistwesen, weiter existiert. In dem Bardo, 47 Tage lang, Tage in Anführungsstriche. Durchläuft der Geist einen Bereich im Jenseits zwischen eben Tod und Wiedergeburt. Oder, ganz böse geht's, dass man irgendwo da hängen bleibt, ne? Und als Geist weiter existiert. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Aber was passiert? Der körperliche Tod oder der Tod überhaupt ist wohl ein solcher Schock, dass das Bewusstsein, Geist, in eine absolute Leere hineinfällt. Also in einen Zustand, in dem wirklich nichts mehr da ist. Der wird zwar nicht als dunkel beschrieben, sondern als gleißend hell wie ein klarer Himmel, aber da ist rundum um dir herum nichts, an dem du dich orientieren oder dich festhalten könntest. vollkommene Leere. Das wird als der Glanz bezeichnet oder der Urgrund. Also eigentlich ein Zustand vollkommener Freiheit, Leerheit, Freiheit. Nichts, worauf du dich beziehen kannst, nichts, was sich auf dich bezieht. Der Geist ist vollkommen still, gar nichts tut sich da. Das ist der Dharmakaya. Im Urgrund verweilen. Jetzt hat dieser Geist aber doch, trägt sein Karma in sich. Im Moment ist es so gut wie still, nicht aktiv, aber doch so weit, dass irgendwann, Zeit spielt keine Rolle in so einem Zustand, irgendwann doch so etwas wie Angst auftaucht. Also dieses Nichts haben, auf das ich mich beziehen kann, auch nicht wissen, wer bin ich, wer oder was bin ich, erzeugt Angst. Und dann wird der Chikai Bardo sozusagen trübe, wird so beschrieben, irgendwie. Und dann folgt, und das ist unterschiedlich in verschiedenen Ausgaben des Bardo Tödöl, die ich gelesen habe, folgen wohl 2 bis 3 Tage oder also eine gewisse Zeit von Bewusstlosigkeit, wo man sozusagen erstmal aus dem Bewusstsein, sein Bewusstsein verliert und wacht quasi wieder auf in dem sogenannten Chönyi Bardo. Das ist sozusagen der nächste Zustand ab dem 3. Tag. Wobei man bedenken muss, dass ein Tag im Bardo ja kein Tag bei uns hier ist, nicht? Sondern ein Tag im Bardo ist der Zeitraum, den das Bewusstsein, den der Geist bei einer Sache bleiben kann. Wenn ihr also mal guckt, wie lange euer Geist wirklich bei einer Sache bleiben kann, ja, dann habt ihr den Bardo mit 47 Tagen schupp, durchlaufen. Gar nicht bemerkt. So schnell geht das. Ja? So. In dem 2. Bardo, Chönyi Bardo, es gibt 3, nicht? Es gibt den Chikai Bardo, das ist der 1, das ist mit dem Glanz, dem Dharmakaya, den Chönyi Bardo und den Sipa Bardo. Chönyi Bardo, ich habe jetzt die Tage nicht da, ist auch egal. Da erscheinen nach dem Bardo Tödöl zuerst die friedvollen Götter, also die Dhyani-Buddhas, Akshobhya-Buddha, Ratnasambhava-Buddha, Amitabha-Buddha, Vairochana-Buddha, Amoghasiddhi-Buddha, also diejenigen Gottheiten, die, sage ich mal, die guten Eigenschaften, die erleuchteten Eigenschaften symbolisieren. Ich nenne das mal ruhig die guten Eigenschaften, ne? Die Welt so wahrnehmen, wie sie ist, die Soheit, Einheit, die Weisheit der Einheit, das Nicht-Getrennt-Sein, Liebe, Zugewandtheit, die Welt oder die Weisheit der klaren Erkenntnis, des Unterscheidungsvermögens, die Weisheit des vollendeten Handelns und Vairochana, die Leerheit und noch weitere Weisheitsaspekte. Insgesamt zu etwa 42 Gottheiten. Und beschrieben wird es im Bardo Tödöl in dem Buch so, dass der Geist wirklich diese Erscheinungen in der Art, wie er mit ihnen vertraut ist, der Tibeter halt, diese Erscheinungen wirklich vor sich sieht. Und zwar in einer unglaublichen Intensität und Realität. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du Geistwesen bist und alles, was du erlebst oder siehst, ist erzeugt von deinem eigenen Geist. Und da ist nichts anderes, was dich irgendwie ablenkt. Nicht? Wenn wir vorm Fernseher sitzen, nicht, und den Fernseher gucken, dann hören wir immer noch den Straßenverkehr, wir sehen, was um den Dings herum ist, um den Fernseher herum ist. Ja. Das heißt, wir haben immer noch einen völlig anderen Bezug zu irgendwelchen anderen, unserer Welt, unserer Wirklichkeit, und gucken uns halt nur diesen Ausschnitt auf dem Fernseher an. Wenn du aber Geistwesen bist, dann ist das, was du da wahrnimmst, alles. Komplett vollständig. Und das Ganze nicht nur optisch, dass du die also auf ihrem Thron sitzend oder sonst irgendwie da so siehst, ja, mit ihrem ganzen Gefolge und den anderen Buddhas, die dann noch mit dranhängen oder so, und den Devas mit Geräuschen und Getrommeln und sonst was, alles, was du sonst zum Beispiel als Tibeter bei den Zeremonien erlebst, nicht? Dann gehen die Fanfaren und alles und Gedonner oder sowas. Und dann erscheinen die sozusagen nacheinander. Der Bardo Tudel hat da auch eine Reihenfolge, spielt aber jetzt im Grunde keine Rolle. Und dann erscheinen die zornigen Götter mit den Eigenschaften, die wir eigentlich an uns eher gar nicht haben wollen. Ja? Also mit Unwissenheit, Stolz, Aggression, Neid, Wut, Verlangen, Trägheit, ja. Ebenfalls symbolisiert durch Gottheiten, den Herokas und anderen, aber auch wieder mit einer solchen Intensität und einem solchen Getöse, dass du am liebsten weglaufen würdest. Ja. Was da passieren soll, oder man könnte fast sagen, wozu das gut ist, es ist ja so, wenn da einer stirbt in Tibet und man Glück hat, ein geeigneter Lehrer ist irgendwo in der Nähe, dann wird dir dieser Bardo Tudel, dann wird die Leiche wird aufgebahrt, wird liegen gelassen. In Tibet ist es ja meistens auch kalt genug, dass man sie also viele Tage liegen lassen kann. Der setzt sich neben dich und liest dir aus dem Bardo Tudel vor. Ja. Und der Kern dessen, was er vorliest, heißt: Ehrwürdiger, irgendwie so, nicht? Ehrwürdiger, jetzt siehst du vor dir den Heruka, der den Stolz repräsentiert, mit allen möglichen Gefolge und Tamtam oder sonst irgendwas. Schau ihn dir genau an und erkenne, dass du das bist. Erkenne, dass du das bist. Und genauso mit dem Heruka, der die Aggression vertritt. Und genauso vorher mit Ratnasambhava, der die Liebe und Zugewandtheit und die Einheit und Offenheit symbolisiert. Erkenne, dass du das bist. Wenn du nämlich wirklich erkennst, dass du das bist, bist du befreit. Also die Idee dahinter ist, und jetzt wieder auf uns hier bezogen, nicht? Wenn du annimmst, erkennst und annimmst und vollständig akzeptierst, wie du bist, einschließlich, gerade eben einschließlich deiner Schattenseiten, aber auch, was auch nicht einfach ist, deiner guten Seiten, deiner guten Eigenschaften, deiner liebevollen, zugewandten Eigenschaften, vollständig akzeptierst, wer oder was du bist, dann würde Rinzai sagen, du bist Buddha. Jetzt hast du das Vertrauen. Und das passiert, kann passieren, sollte passieren, wenn man durch diesen Chönyibado hindurchgeht. Ne? Man bekommt also sozusagen das ganze Set seiner Eigenschaften mit der Aufforderung: Erkenne, dass du das bist. Im Sipabado, dem nächsten, wacht man quasi auf, erkennt sich plötzlich wieder mit einem Geist, Körper, Körperlichkeit, also richtig auch mit Körper oder so, aber alles Geist geschaffen, ja, der zum Glück auch wieder gesund ist und heile ist, auch wenn du mit 8 Jahren schon ein Bein verloren hast, jetzt hast du es wieder. Ja. Und dann kommst du vor Gericht. Das wird im Bardo natürlich dargestellt durch auch wieder irgendwelche Gottheiten, die dich richten, die dich anklagen und richten. Aber eigentlich ist gemeint, da du Buddha bist, da du Buddha-Natur hast, weißt du ganz genau, erkennst du ganz genau, was hast du in deinem Leben an Heilsamen und an Unheilsamen und Neutralen gemacht. Ja. Und dein ganzes Leben geht sozusagen vor dir vorbei und du beurteilst es im Grunde selbst, auch wenn es symbolisiert wird durch irgendwelche Gottheiten, die das machen, nicht so. Wie im Christentum Jesus, der dann einteilt irgendwie, ne? Du hierhin, du dahin. Das machst du ja alles selbst, weil alles findet in deinem Geist statt. Und weil du Buddha-Natur hast, ich erinnere an meine Überlegung über den Mafiosi, ne? Der auch im Grunde genau weiß, was er Heilsames, Unheilsames gemacht hat, sagt der Buddhismus. Du bist also Täter, Ankläger, Richter. Und auch da wieder die Aufforderung desjenigen, der dir das vorliest, ja, die Aufforderung, erkenne das an. Erkenne das an und bereue. Und letztlich verzeihe dir selber, verzeihe dir, ja, für all das Unheilsame, was du da in deinem Leben angestellt hast. Aber da kann der reden, so viel er will, der da an deinem Bett sitzt. Ja. Das dürfte kaum jemanden, den allerwenigsten vielleicht wirklich gelingen. Ja. Und dann verfolgen dich sozusagen wie Dämonen, Gespenster, Geister, Dämonen verfolgen dich im Bardo, nämlich die das wieder symbolisieren, was du an Unheilsamen in deinem Leben getan hast und was du nicht annehmen magst, was du nicht für dich wirklich akzeptieren kannst. Und dann ist das einzige Bestreben, das dich umtreibt, weg von hier. Weg von hier, ich halte das nicht aus. Ja? Du hast ja keine Möglichkeit, dich abzulenken. Nicht? Du kannst den Fernseher nicht ausschalten, nicht? Indem du drin bist. Und die einzige Möglichkeit, weg von hier zu kommen, ist Wiedergeburt. Und dann erscheinen vor dir, so wird dir dann auch vorgelesen, erscheinen vor dir die sogenannten Schoßpforten. Das heißt, die sechs Pforten in die sechs Daseinsbereiche, die es im Buddhismus gibt. Nicht in die göttliche Welt, in die menschliche Welt, in die Welt der hungrigen Geister, in die Welt der Tiere, die Welt der Höllen und die Welt der zornigen, streitenden Gottheiten. So. Und dann kannst du wählen, beziehungsweise eigentlich kannst du nicht wählen, nicht? Weil du bist so eben noch gefangen von deinem Karma und von allem, an dem du hängst und festhältst und was du akzeptieren willst und nicht akzeptieren willst. Du wählst natürlich genau die Schoßpforte, die deinem Karma, die deinem So-Sein im Moment, muss man sagen, eben entspricht. Und mit dem Wählen der Schoßpforte, wenn du sozusagen eintrittst, verlierst du das Bewusstsein und verursachst eine neue Geburt. Das heißt, nicht du wirst eigentlich wiedergeboren, sondern du verursachst eine neue Geburt, die aber dein scheiß Karma auf den Buckel mitnimmt. Ne? So. Also alles, was du nicht erledigt hast. Du hättest im Bardo noch viel erledigen können. Vielleicht hast du sogar dies oder jenes erledigt. Ja? Aber den Rest kriegt irgendein armer Säugling mit in den Schoß der Mutter gelegt. Nee. So in einer Kurzfassung, aber ich glaube doch stimmig. Ich hoffe, ich verstehe das nicht falsch. Nicht, dass da irgendwelche Tibeter, wenn sie das hören, sich totlachen, wie ich das beschreibe. Glaube ich aber eigentlich nicht. So ähnlich läuft das ab. Und die Frage ist, woher wissen die das eigentlich? Für die Tibeter ist klar, die sind ja wundergläubig, nicht? Für die ist der Bardo Tödöl überliefert worden von Padmasambhava, dem indischen Mönch, der im 8. Jahrhundert etwa nach Christus den Buddhismus nach Tibet gebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, nur so im Dings, im ganz grob, irgendwie ein tibetischer König oder irgendwie sowas, der war am Buddhismus interessiert und wollte den auch nach Tibet bringen und hat zwei Mönche eingeladen. Eben einmal den Padmasambhava und einen anderen, der, ich glaube, die Theravada-Richtung vertreten hat. Weißt du das, Wolfgang? Nee. Und die wurden sozusagen zur Probe gestellt, geprüft. Ne? So. Und Padmasambhava hat gewonnen. Ne? Und daraus ist dann der tibetische Buddhismus entstanden, der eben heute ja auch noch von außen gesehen ganz viele der Urreligion von Tibet, der Bön-Religion, die eine Naturgeister-, Götter- und wundergläubige Religion war, noch irgendwo integriert hat. Also Padmasambhava soll diesen Bhadotudal überliefert haben. Gibt sogar schriftlich. Warum ich das spannend finde, das Ganze? Weil ich lese den Bhadotudal, lese ich nicht so, dass er beschreibt. Meinetwegen kann er das, das ist für mich aber uninteressant. Er beschreibt nicht, also auch, aber für mich uninteressant, nur was passiert nach dem Tod, ja? Und wie kommt Wiedergeburt zustande. Sondern er beschreibt einen Prozess, der bei uns, in jedem von uns, alle Nase lang, 127 Mal oder 100.000 Mal, weiß ich nicht, am Tag abläuft. Ja. Und das beschreibe ich immer, wie gesagt, diejenigen, die schon 10-mal gehört haben, bitte ich um Verzeihung, beschreibe ich immer an dem Beispiel, wenn wir hier Mondo machen, ja, und einer von euch stellt eine Frage, und ich, weil ich hier im Moment der Zampano bin, mache euch abgrundtief lächerlich vor allen anderen. Was passiert? Euer Bewusstsein sackt ab in den Keller in einen Zustand von Leerheit. In den Dharmakaya, der hier Glanz genannt wird. Das heißt, ihr kommt in einen Zustand hinein, wo ihr vielleicht eine Sekunde oder eine halbe oder Zehntelsekunde lang definitiv vollkommen orientierungslos seid und nicht mehr wisst, wer ihr seid, geschweige denn, dass ihr auf die Demütigung, die ich euch habe zuteil werden lassen, in irgendeiner Form reagieren konntet. Ja? Ihr seid schlicht schachmatt. Wie gesagt, eine ganz, ganz kurze Zeit. Und dann fängt in euch, also oder in uns, in mir, fängt in dir ein Prozess an, dich wieder aufzubauen, in dem in Erinnerung kommen, du baust sozusagen deine Persönlichkeit wieder auf, dein Rinzer sagen würde, dein eingebildetes Selbst. Ja? Also wie du dich selber siehst, was du von dir selber ungefähr hältst, was deine Vergangenheit ist. Das heißt, dir kommen in Erinnerung oder es wird gegenwärtig, welche guten Eigenschaften hast du. Nämlich auch sicher hier liebevoll, zuverlässig, tatkräftig, hilfsbereit, ich weiß nicht was. Ja, so. Dann kommen auch, ohne dein Zutun, das ist ein Prozess, der läuft ganz automatisch von alleine ab, genauso wie euer ganzes Denken ja auch, dann kommen die Eigenschaften, die ihr vielleicht nicht so gerne an euch seht, aber von denen ihr inzwischen doch immerhin akzeptiert habt, ja, das bin ich auch. Ja? Verletzbar, manchmal zornig, ungerecht, neidisch, hochmütig, überheblich. Bis ihr im Vergleich zu dem Bhadotudal im Sipa Bhado den Geistkörper habt, bis ihr sozusagen wieder jemand seid. So. Also ein Bild von euch wieder habt. Und dann erst kommt, je nachdem, in der aktuellen Situation seid ihr dann vielleicht in der Lage, überhaupt erstmal zu reagieren. Ja? So, nicht? Dieses Arschloch, was macht der da mit mir? Nicht? Oder zum Nachbarn irgendwie so sagen, so kann der doch mit mir nicht umgehen. Oder euch fällt eine schlagfertige Antwort ein. Kann auch sein. Ja? So. Aber danach, später, geht es ja weiter. Damit ist ja für euch dieser Prozess, für mich, für dich, dieser Prozess ja nicht erledigt. Ne? Also abends im Bett noch wiederholt man die Situation. Ja? Und dann fällt einem ein, was man alles Gutes, Klasse noch hätte tun können, wie man sich noch viel besser hätte retten, wehren können, retten können, zurückschlagen können. Ja? Kommen solche Fantasien. Und nicht nur einmal, immer wieder. Also dieser Prozess des Gerichtes, sage ich mal, ja, der sich anguckt, was ist da abgelaufen, wie hätte ich da heile eigentlich rauskommen können, auch nochmal mit allen Gefühlen, mit dem Zorn und dem Wut und was kann der, was leistet er, was erlaubt er sich da, und was denken jetzt die anderen alle über mich, ja, wie komme ich da heile wieder raus? Und dann, wenn entweder läuft dann so ein Weiterverarbeitungsprozess, läuft dann sich tot irgendwann und stirbt, dann wäre sozusagen ein neuer Mensch geboren, der nicht mehr gefangen ist in diesem Ereignis, in dieser Beschämung, dieser Demütigung und den ganzen Folgen. Oder, ob man jetzt dazu auch Geburt sagt, weiß ich nicht. Das endet nicht, das bleibt. Du erinnerst dich heute noch mit Scham an etwas, was du als Zwölfjähriger gemacht hast. Ja? So. Weil es nicht wirklich beendet ist, nicht aufgelöst ist, dieser Prozess. Und so finde ich, das finde ich das Spannende, nicht? Dass der Bardo Tödel etwas beschreibt, was eigentlich hier in jedem von uns stattfindet, immer dann, wenn wir in eine Situation hineingeraten, die für uns neu ist. Das muss gar nicht bedrohlich sein, das muss gar keine Demütigung oder irgend sowas sein, ja? Sondern eine Situation, die für uns unvertraut ist, neu ist und überrascht. Ja, dann findet immer dieser Prozess statt, des auf einen Nullpunkt gehen, sage ich mal, ja, und sozusagen sich ganz schnell wieder aufbauen und sich in Bezug auf die neue Situation orientieren. Da braucht nur jemand zur Tür reinkommen, den er nicht kennt. Ja, so. Also im Grunde das, was ich letztens auch schon sagte, nicht? Wozu diese Übungen hier, die wir machen, eigentlich da sind, wenn sie schon nicht direkt selber zur Erleuchtung oder Befreiung führen, sondern nur ein Hilfsmittel sind, um sich dem vielleicht nähern zu können, dass wir nämlich in diesem Überraschungsmoment da unten bleiben könnten, also in dem Zustand von Leerheit. Und nicht, was ja hier im Bardo Tödel vielleicht nicht so aus, oder ich habe es überschlagen, nicht so ausgedrückt, mit diesem Wiederaufbau ist ja nicht nur, dass ich mir meine guten und meine schlechten Eigenschaften, dass die mich wieder aufbauen sozusagen, sondern auch alle Konzepte, alle Werturteile habe, die was gut ist, was böse ist, was sein darf und so weiter. Das wird ja alles wieder neu geschaffen. Und zwar, ich sag mal in dem Beispiel, wenn jemand Unbekanntes zur Tür reinkommt, ja, natürlich in Bezug auf das Ereignis. Nicht mein ganzes Set von was ich alles weiß, gelesen habe oder sonst was, sondern immer nur, natürlich wird das hergeholt und aktiviert in Bezug auf dieses Ereignis. Ja. Wie ist der angezogen? was für einen Gesichtsausdruck hat der, wie geht der, wie bewegt er sich, wo geht er hin, ja, etwa auf mich zu. Ja. Nee. Wenn wir also in dieser Freiheit des Glanzes, des Dharmakaya, da unten in diesem Zustand bleiben könnten, blieben wir vollkommen offen. Das heißt, da würde der wahre Mensch, von dem Rinzai redet, der wahre Mensch vollständig aktiv werden können und handeln können, weil er völlig frei ist von allen Vergangenheitsklammern, die wir haben, von allen Vorstellungen, die wir uns haben, von dem Bild, was wir haben, wovor wir Angst haben, was wir gerne haben. Das ist ja in dem Moment alles nicht da, sondern wer ist da? Wer vollkommen unbefangen und frei, hätte von nichts Angst und könnte auf jede Situation spontan entsprechend der Situation reagieren. Nee. Während wir reagieren ja immer nur auf jede Situation, indem wir sie erst einmal prüfen. Nee. Was darf hier sein? Was könnte für uns da rauskommen? Wie muss ich mich verhalten? Ja. So. Wir reagieren, im Grunde reagieren wir immer angstvoll. Ja. Fast immer. Und diesen Prozess, den ich so beschrieben habe, jetzt bei der Demütigung, ja, es ist nicht so, dass diese, oder bei überraschenden Momenten, es ist nicht so, dass das immer nur so schnell geht, dass wir es im Grunde gar nicht bemerken. Meistens ist es so, aber ganz häufig ist es auch, oder oft ist es so, dass wir diesen Prozess, wie er im Bardo Tadel beschrieben ist, Stück für Stück bewusst wahrnehmen können, weil in manchen Situationen läuft der langsam ab. Ja? Wenn ich mir dessen bewusst bin, was da lief, kann ich ihn wirklich bewusst erleben. Ja? Ihr müsst nur mal, wenn ihr, was ich weiß, irgendjemand hat euch blöd angequatscht oder irgend sowas ist passiert und ist aber dann sofort weg oder ihr geht an dem vorbei, seid sofort weg. Beim Spazierengehen oder mein Beispiel, was ich in meinem Buch drin habe, beim Spazierengehen im Bürgerpark, rempelt euch irgendjemand an, der da unvorsichtig rennt und schreit euch vielleicht sogar noch was Blödes hinterher. Ja, so. Und wenn ihr in einer solchen ruhigen Stimmung seid irgendwie und die Ursache verschwunden ist durch den Renner, den Läufer, dann läuft dieser Prozess in euch so langsam ab, dass ihr ihn ganz bewusst wahrnehmen könnt. Schritt für Schritt. Ja. Wie ihr in Gedanken, ihr braucht nur eure Gedanken beobachten, wie ihr in euren Gedanken euch erst einmal dieses Jahr, wer bin ich denn, ja, formuliert es nachgerade manchmal, und dann kommt und so, und so kann man doch mit mir nicht umgehen. Und wenn ihr genau hinguckt, dann merkt ihr das, ja, so läuft das ab in mir. Ja. Und natürlich läuft ab dann, bemerkbar, wenn ihr abends im Bett noch die Situation immer wieder abspult, ne? So, klar. Rinzai sagt, der wahre Mensch ist nicht von dieser Art. Je nach den Umständen macht er von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Ja. Und Gebrauch machen heißt, finde ich, in Bezug jetzt zum Beispiel auf den, der euch da angerempelt hat und euch dann noch beschimpft hat, heißt, diese Situation oder das, was die Situation mit euch macht, was da dann an Ärger hochkommt und an Frust und ich weiß nicht was, das wirklich zu erledigen. Das heißt, der Prozess läuft in dir ab. Das heißt, du lässt dich auf deine Gefühle, die das machen, lässt du dich ein. Ja, du lässt die Gefühle zu. Du lässt auch die Gedankenspiralen zu. Ja, so alles, was da immer wieder läuft, gar nicht abschneiden, auch wenn es einem selber auf den Keks geht, aber du bist das nicht. Also das, was wir hier trainieren, Beobachter sein, Wahrnehmende sein, nämlich seine Gedanken, Gefühle laufen lassen, aber auch richtig spüren, nicht wirklich getrennt sein davon, wirklich spüren, aber ganz klar wissen, ich bin das nicht. Das bin nicht ich, sondern da läuft in mir eine Maschinerie. Ein Automatismus läuft da ab. Den wahrnehmen. Und je nachdem, um was es sich handelt, wenn du selber meinetwegen jemanden angerempelt oder blöd angequatscht oder beleidigt oder verletzt hast, eben diesen genau das machen, was im Bardo gesagt wird beim Gericht. Ja? Du bist der Angeklagte, du bist der Kläger, du bist der Richter und du bist derjenige, der dir selber, der bereut und sich selber verzeihen kann. Ja? Und dann vielleicht noch einen guten Vorsatz hat fürs nächste Mal. Also wirklich sein Karma, alles was da in mir abläuft, wahrnehmen, entdecken, entdecken, wahrnehmen. Immer ganz genau hingucken, was tut sich bei mir hier gerade. Ja, so. Nicht davonlaufen, nicht ablenken. Aber dann ganz bewusst auch wirklich erledigen, zum Abschluss bringen. So. Also auf die Frage, wohin wirst du gehen? Wie die Koan-Antwort ist, sage ich natürlich nicht. Viele von euch wissen sie ja. Sie ist ganz blöd, ganz simpel. Aber gemeint ist eigentlich dieses hier, dieser Prozess. Ja. Wie kann ich mein Karma, wie kann ich etwas, was ich getan oder nicht getan habe, wie kann ich das vollständig erledigen? Die Frage, ob es Wiedergeburt wird, gibt oder nicht oder sowas, die ist ja uninteressant. Ja. Das war mein letzter Vortrag.